Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Tag Nummer 5 bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Deutscher Doppelspieltag in der Abendsession. Ein starkes Debüt von Ricardo Pietrzko, eine Klatsche für Dragutin Horvat. Steve Beaton dagegen kündigt sein baldiges Karriereende an. Und wir müssen über eine aufregende Nachmittagssession sprechen. Das alles jetzt bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Wie immer, mein Name ist Kevin Schulte. Und während Christian Rüdiger den 5:2 Auswärtssieg von Zwickau in Jena in der Regionalliga Nordost kommentiert hat, bringt Jan Toden ein. Ein Darts-Nerd aus Freiburg, ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Bei dem ein oder anderen PDC-Event war er auch bereits als Fotograf im Einsatz und er ist ein langjähriger Freund dieses Podcasts. Grüß dich, Jan, hi.
Hallo Kevin, ja, freut mich einspringen zu können. Danke an die, was ist es, Regionalliga Nordost.
Ja, genau. Danke, dass du einspringst heute zu später Stunde, wobei fast schon frühe Stunde, denn wir beginnen diese Aufnahme um 5 Minuten vor Mitternacht. Das ist die mit Abstand früheste Aufnahme. Es lag an einer dann doch sehr, sehr fixen Abendsession, die sehr hoch gehypt wurde, natürlich aus deutscher Sicht zu Recht mit 2 deutschen Spielen. Aber im Nachhinein muss man fast sagen, die Nachmittagssession war deutlich besser und aufregender.
Ja, also da gehe ich komplett mit. Ich denke, da haben wir, man kann sich streiten, vielleicht sogar 3, 4 unerwartete Ergebnisse eigentlich gesehen und auch ja Dramatik, rasante Spiele. Ja, ich war begeistert.
Und die Begeisterung, die hat sicherlich mit Tomoya Goto unter anderem zu tun. Damit gehen wir jetzt rein in die erste Partie, in die Besprechung dieser Nachmittagssession. Tomoya Goto, der Japaner, gewinnt mit 3:1 gegen Ian White. Er hat erst schwierig angefangen, sag ich mal. Im ersten Satz im Decider vergibt er nämlich selbst, der junge Japaner, 4 Darts auf Doppel. Dann ist es White, der auch 4 Darts liegen lässt und Goto am Ende mit Setup Nummer 6 zum Satzgewinn. Er zieht auch den zweiten Satz im Decider. Ian White kommt dann nochmal zurück, aber hinten raus ist es auch einfach klasse gespielt von Goto, der sehr auch an den Auftritt von Man Lok Leung erinnert hat. Wie ging's dir, als du die Partie geschaut hast?
Ich hatte dir ja gestern, glaube ich, mal geschrieben, dass mich diese jungen Asiaten wirklich jetzt abholen und begeistern. Ich fand die ersten Tage, salopp gesprochen, die älteren Kollegen aus Asien da nicht ganz so vom Rhythmus und der Mimik, aber Goto war natürlich nach gestern, Leung, ja auch, fand ich wieder, hat einen komplett abgeholt und hat auch komplett abgeliefert und gerade auch seine Doppelstärke dann, die den Unterschied letzten Endes wahrscheinlich ausgemacht hat zu White. Ja, wirklich toll. Hat da echt einiges getrommelt.
Goto hat nach 0:2 Rückstand im zweiten Satz einfach unfassbar getrommelt, nimmt 80 Punkte raus im vierten Leg, spielt einen 11-Darter im Decider hinterher. Am Ende habe ich mal mir das nochmal notiert, 38 Darts für 3 Legs und Ian White hat einfach auch dann zu spät und dann auch zu verzweifelt, fand ich, in die Trickkiste gegriffen, als er dann nochmal so richtig White untypisch das Publikum animiert hat zu einem Zeitpunkt, wo es schon viel zu spät war.
Das war White untypisch. Er hat sich da irgendwie von seiner Linie abbringen lassen. Ja, irgendwann war klar, in welche Richtung das Match läuft. Und ja, der vierte Set war ja dann auch wirklich ganz eindeutig mit 3:0 an den Japaner. Da kam dann auch wirklich nicht mehr viel letzten Endes bei Diamond, ne?
Und Tomoya Goto wird am Samstag dann zurückkehren in den Ali Pelli, wird spielen gegen Ryan Searle. Und wir dürfen alle gespannt sein, wie sich die jungen Asiaten jetzt eben dann auch in der zweiten Runde präsentieren. Wir haben ja Man Lok Leung am morgigen Donnerstagabend gegen Gabriel Clemens. Wir haben Tomoya Goto gegen Ryan Searle, also am Samstag. Wir hatten dann auch ein aufregendes zweites Spiel in der Nachmittagssession zwischen Richie Attehouse und Jeffrey de Graaf. Und hier würde mich erstmal interessieren, hattest du einen klaren Favoriten oder hattest du überhaupt irgendwie eine Tendenz in dieser Begegnung, bevor es losging?
Nee, ich hatte keinen klaren Favoriten. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich letzten Endes Jeffrey de Graaf zu wenig gesehen habe. Ich hatte, und da lag ich am Ende ja falsch, eigentlich gedacht, dass Richie Attehouse sowas wie im letzten Jahr nicht mehr passiert und dass er diesmal durchgeht. Aber das, genau, hat der schwedische Holländer ja dann unterbunden.
Wirklich völlig verrückt, dass sich hier so eine Doublette ergibt der Ereignisse. Attaus im Vorjahr gegen David Cameron, tatsächlich ein Desaster auf die Doppel gewesen im entscheidenden Moment. Er hat da schon mit 2:0 in den Sätzen geführt und hatte mehrere Matchstarts. Auch diesmal führt er 2:0 in den Sätzen gegen de Graaf, bekommt auch einen Matchstart tatsächlich bei einem High-Finish-Versuch, aber kann diesen Matchstart nicht nutzen und dann geht's dahin. Also Geoffrey de Graaf hat mich aber auch vom Standard, muss ich sagen, gerade was so das Scoring betrifft, echt positiv überrascht. Also das habe ich ihm nicht zugetraut. Er hat jetzt schon so gespielt wie ein gestandener Pro-Tour-Spieler und nicht wie einer, der jetzt eben nur alle paar Jahre mal im Ellipelli auftritt.
Ja, ich hatte mich vorher auch so ein bisschen von den Zahlen der Saison leiten lassen. Und ich meine, da hat Attaus deutlich höheren Seasonal Average gehabt. Aber da hat de Graaf, der mit 85 um die Ecke kam, ja diesmal noch 8 Punkte draufgelegt und tatsächlich dann auch über den Average des letzten Endes rausgeholt. Von der Doppelquote her waren sie beide relativ ähnlich, meine ich. Das war wahrscheinlich auch das, weshalb ich vorher so ein bisschen eher mit Richie Attaus gegangen war. Aber da hat de Graaf wirklich wie ein erfahrener Spieler performt, ja.
Also wenn man einen Vergleich zu einer weiteren Erstrundenpartie ziehen möchte, dann bietet sich natürlich das Spiel Rian van Veen gegen Manlock Leung an, denn auch dort war es ähnlich, dass Leung als nomineller Außenseiter dann diesen zweiten Satz ja schon gewinnen muss, mehrere Setdarts vergibt. Hier war es bei de Graaf ähnlich. Attaus kann sich freuen, geht in die zweite Pause mit einer 2-0-Satzführung und trotzdem ist es eine trügerische Führung. De Graaf am Ende hier der 3:2-Sieger und auch er wird eben wiederkommen. Am Freitag wird er spielen gegen José de Sousa. Vielleicht ein ganz kurzer Vorgriff zu der Partie. De Sousa gegen de Graaf, da könnte vielleicht auch ein bisschen was gehen für den Schweden oder den niederländischen Schweden, den schwedischen Niederländer, wie auch immer.
Ja, ich denke, genau, es gibt unglücklichere Lose für die zweite Runde als José de Sousa. Ich denke, was da in diesem Jahr gelaufen ist, ist nicht so, dass man da zittern muss. Ist vielleicht so ein Los wie auch Callan Ritz, zu dem wir vielleicht später noch kommen. Weil du den Vergleich zu gestern gezogen hast, mir ist da noch was anderes aufgefallen. Ich fand auch die Körpersprache von Richie Attaus dann wirklich gegen Ende, ja, man muss fast sagen, unterirdisch. Und ähnlich hat ja Gian van Veen gestern zum Teil auch mit reagiert. Und ich glaube, das ist nie gut, wenn du deinem Gegner auch in so einem letzten Endes ja knappen Match dann zeigst, ja, dass er in deinem Kopf drin ist und dass du selber nicht mehr dran glaubst. Also die Körpersprache sprach ganz klar dagegen, dass er das Ding nochmal an sich reißt.
Und so schlecht die Körpersprache bei Attaus war, so gut war sie auch bei de Graaf. Klar, nach dem 2-0 wirkte er auch mal kurz niedergeschlagen, aber ist dann eben aus der Pause gekommen und hatte einen sehr fokussierten Blick und hat sich nichts anmerken lassen. Also das muss man auch ihm zugute halten. Also sprechen wir jetzt über Partie Nummer 3, Keegan Brown gegen Boris Kritzmer. Ging dort ähnlich knapp zu im ersten Satz. Danach war es aber eine klare Kiste zugunsten des Kroaten. Und ich hatte einen ganz treffenden Kommentar gesehen bei mir im Twitter-Feed. Und zwar schrieb da einer, er hätte gerne Pascal Rupprecht in dieser Partie gesehen. Ne? Also Pascal Rupprecht, der gegen Bullshooter Boris Kritzmer am Last-Chance-Qualifier-Tag auf bitterste Art und Weise verliert. Er hätte gegen diesen Keegan Brown, glaube ich, auch gut ausgesehen.
Das glaube ich auch. Gleiches war ja gestern auch so ein bisschen bei Daniel Klose. Da hätte man auch gedacht, Mensch, Darren Webster, den hättest du jetzt aber geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Keegan Brown ist nie so richtig reingekommen, muss man ganz klar sagen. Er ist ja auch, das war ja eine ulkige Note am Anfang, von John McDonald falsch angekündigt worden, ja, als Boris Kretschmer. Und ja, er geht 1:0 in Führung. Da dachte man, das kann noch so ein bisschen in seine Richtung gehen, wobei auch da Kretschmer ja schon einige Breakdarts verpasst hat und danach ja, kriegt er aber irgendwie keinen Fuß mehr in die Tür. Ne? Das ist genau, geht dann ganz in die andere Richtung. Vielleicht im vierten Set denkt man nochmal, hier kann was gehen, aber auch da letzten Endes break Kretschmer am Ende wieder zum 2-2 und bringt dann seinen Aufschlag zum 3-2 durch und dann war das Ding gelaufen. Was mich, und da denke ich, wäre Keegan Brown auch verantwortlich für gewesen, was mich in diesem Match gestört hat, da fand ich, war gar keine Stimmung im Ellipelli. Und da denke ich, als Engländer musst du es irgendwie schaffen, die Leute mit auf deine Seite zu bringen. Aber die hatten, glaube ich, auch das Gefühl, er reißt es diesmal nicht um. Das heißt, nach der Enttäuschung letztes Jahr gegen Flo Hempel, wieder frühes Aus für Keegan Brown.
Immerhin ist diesmal nicht die Tourkarte futsch, denn die war dann im Vorjahr futsch. Dann hat er sich in der Q-School durchgesetzt, hatte da jetzt also keinen Tourkartendruck. Boris Kritzmer hat seine Karte definitiv gesichert mit dem Sieg. Also das wäre auch wahrscheinlich sich mit einer Niederlage noch ausgegangen. Und trotzdem, ja, also der Mann war eben stark unter Druck in diesen Last-Chance-Qualifier gegangen. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre Boris Kritzmer rausgeflogen aus den Top 64 und dementsprechend wirklich ein guter Turnaround und am Ende hat man ja sogar ein paar feuchte Augen gesehen bei ihm. Vielleicht auch da ganz kurz der Vorausblick, noch ein bisschen stärker als bei De Graaf, doch sogar recht große Chance vielleicht für Kritzmer da durchzugehen und einen kleinen Run hinzulegen?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn er weiter so, er hat heute, glaube ich, konstant über 90 gescored und hatte vernünftige Doppel, ne? Wenn er diese Leistung abruft und sich bei Dirk nicht irgendwas geändert hat im Vergleich zu den letzten Monaten, dann ist das nicht der undankbarste Gegner und der ist an 12 gesetzt. Ne? Also normalerweise würdest du da jemanden erwarten, der dir mehr Tränen in die Augen oder Schweiß auf die Stirn treibt. Ne?
Gute Auslosung also für Boris und Stichwort Auslosung, da müssen wir jetzt auch drüber sprechen, denn wir haben den ersten Gesetzten, der ausgeschieden ist. Es war wirklich einiges los an diesem Tag, dass man es fast ein bisschen vergessen hat, aber das ist natürlich schon eines der interessantesten Matches jetzt im Nachhinein gewesen bis dato nach 5 WM-Tagen. James Wade ist ausgeschieden gegen Matt Campbell. Der Kanadier setzt sich zum zweiten Mal in Folge im Decider durch, nach dem 3-2 über Lawrence Ilagan, jetzt der 3-2-Erfolg über James Wade. Es war eine sehr umkämpfte Partie. Meine Blitzanalyse, James Wade hatte zu wenige James Wade-Momente. Wie fällt deine aus?
Vor allem die Doppel waren am Ende mit 35% nicht James Wade-like. Und ich glaube, so oft wie er heute die Doppel 10 verpasst hat, das ist ihm wahrscheinlich seit der Jugend nicht mehr passiert. Vom Scoring her war es das, was ein James Wade bringt. Ich glaube, ein bisschen niedriger als die gesamte Saison über, aber die Doppel waren es am Ende, die er sonst braucht in seinem Spiel. Und wenn du dann auch Matt Campbell triffst, der ja vom Average gut abliefert und auch ordentlich auscheckt, dann wird es auch für einen James Wade schwer. Ich hatte bis zum Ende immer gedacht, naja, fünfter Satz und dann wird James Wade eben James Wade Dinge machen, aber es war dann nicht so. Und genau, im letzten Satz gelingen Matt Campbell zwei Breaks. Auch das ist sehr unlike James Wade, ne? Und da ist der gesetzte Spieler raus und hat für ihn ja auch zur Konsequenz, dass es jetzt doch in der Weltrangliste ein Stück weiter nach unten geht, ne?
Ja, definitiv raus aus den Top 16 der Welt. Er war ja kurz vor der EM auch schon einmal ausgeschieden, zum ersten Mal nach anderthalb Jahrzehnten, hat dann das Finale in Dortmund erreicht und jetzt geht es dann allerdings wieder zurück. James Wade hatte diesen einen typischen Wade-Moment dann doch eben, viertes Leg im dritten Satz, als er da mit dem letzten Dart Tops trifft und dann diese wichtige 2-1-Führung ihm gelingt, er dann auch mal Matt Campbell so ein bisschen stehen lässt, auch mal bewusst ein bisschen verzögert, bevor er dann in den vierten reingeht, aber es hat gar nichts gebracht. Also Campbell wirklich stoisch weitergespielt und hat ja dann sogar ein Leck früher im fünften Satz schon einen Matchstart vergeben. Wade kam dann nochmal ran, aber danach, das war dann wirklich sehr, sehr untypisch.
Und in diesem vierten Leck kam es auch zu einer Szene, meine ich, wo James Wade eine Single 16 verpasst, um sich zu stellen und genau, dann war es vom Prinzip her vorbei.
Da ist mir auch aufgefallen, genau, er verpasst die 16 bei 56 Rest, trifft die 7, steht dann bei 49, muss dann natürlich über die 9 gehen für sein Tops und die 9 war auch rein gezittert. Die wäre fast in der Doppel-9 gelandet und dann wäre ihm sogar um ein Haar das Kunststück gelungen, bei 56 Rest in der entscheidenden Situation nicht einen einzigen Dart auf Doppel zu finden. Also James Wade untypisch, dementsprechend kann man am Ende, denke ich, von einer verdienten Niederlage sprechen. Für uns alle bietet sich natürlich jetzt da ein sehr, sehr interessanter Blick auf das Draw, denn Matt Campbell, also nach Weihnachten wieder am Start, wird übrigens nach Kanada reisen, in die Heimat, Weihnachten dort verbringen, also hat jetzt vielleicht dann auch ein bisschen Jetlag, wird in Runde 3 spielen gegen Gilding, Kist oder Littler, also einer aus diesem Quartett wird im Achtelfinale stehen, das macht schon Laune aus neutraler Sicht, oder?
Absolut, sehe ich genauso und Ich habe auch im ersten Moment gedacht, als der sagte, oder ich glaube auch die Reporter dachten das ja auch, dass das ein Scherz ist, als er sagte, er fliegt morgen nach Hause und ist nach Weihnachten zurück. Aber im Sport gibt es diese Momente ja immer wieder. Also ich weiß nicht, erinnern wir uns an die Dänen, die da vom Pool weg Fußball-Europameister wurden. Vielleicht ist es genau das, was er braucht, jetzt mit seinen Kindern da am Weihnachtsbaum zu sitzen, zurückzukommen und dann vielleicht einen motivierten Luke Littler rauszunehmen, ne? Wer weiß es. Ich glaube, er ist bisher immer im Ellipelli in der ersten Runde rausgegangen. Jetzt hat er zweimal gewonnen. Also ich wollte die Reisestrapazen nicht haben, aber vielleicht ist es genau das, was er braucht und sein Weg zum Erfolg. Und dann wird es in dem Teil des Draws wirklich, wirklich spannend.
Mit diesem Überraschungssieg von Matt Campbell wurde der Nachmittag abgerundet und wir können jetzt über den Abend sprechen. Das ging los mit einer sehr, sehr schönen, schnellen Begegnung zwischen Steve Beaton und Wessel Neimann. Wessel Neimann, der Debütant, der ja als leichter Favorit in diese Begegnung ging. Das geben auch die Werte, die Statistiken des Jahres her, aber Steve Beaton hat Steve Beaton Dinge gemacht, hat seine ganze Erfahrung ausgespielt und in den richtigen Momenten wirklich gute Setup-Shots gemacht, hat dann auch wirklich wenig liegen lassen. Es war ja ein sehr, sehr umkämpftes Spiel, aber am Ende mit 3:1 Steve Beaton hier der nicht unverdiente Sieger. Wie hast du es gesehen, diesen Auftritt vom Bronx Dadonis?
Am Ende, wenn man über das Spiel guckt, ne, ist es komplett ausgeglichen. Ich glaube, es sind 9:8 Legs, die Checkouts und die Averages sind quasi identisch. Ich glaube, bei Neimann sogar ein bisschen höher. Ich hatte dir zwischendrin ja mal geschrieben, dass mir der Neimann echt gut gefällt und so im zweiten Satz, Mitte des zweiten Satzes, da hat er, glaube ich, auch ein High-Finish rausgenommen, 107er. Da dachte ich, wow, wenn der dieses Tempo weiterzieht, dann kann das für Steve Beaton eng werden. Aber ja, Steve Beaton lässt sich weder durch eine Fallon Sherrock noch durch einen jungen, aufstrebenden Spieler hier aus der Ruhe bringen. Ne? Und ja, also Respekt war nachher ganz, ganz klar. Durch den Set-Modus klingt es ein bisschen klarer, als es wirklich war. Aber ist letzten Endes verdient weiter, Steve Beaton.
Steve Beaton immer für eine Überraschung gut. Die fette Überraschung, die kam dann allerdings im Anschluss im Presseraum, denn Steve Beaton hat angekündigt, dass er nur noch das nächste Jahr spielen wird. Also er wird ja Anfang des Jahres, meine ich, 60 Jahre alt und er wird dann eben spätestens nach der WM 2025, wir hoffen alle, es wird die 34. WM-Teilnahme in Folge, er wird dann tatsächlich aufhören, hat das auch begründet damit, dass ihn seine Frau quasi über Jahrzehnte kaum sieht und er dann jetzt doch irgendwann mal Schluss machen möchte. Sicherlich für alle eine Überraschung.
Ja, denke, wenn du dich dahinter fragst, irgendwann muss es zu Ende gehen und das ist dann schon das verdiente Rentenalter und er hat da sicher einiges eingespielt die letzten Jahre und familiär kann man das natürlich verstehen. Gut, ich meine, der ein oder andere, der zurückgetreten ist, hat sich es dann nochmal anders überlegt, aber wenn er nach so einem Sieg so eine Aussage tätigt, ich denke, dann können wir uns darauf verlassen und ja, hoffentlich noch auf einen weiteren Auftritt von ihm nächstes Jahr im Ellipelli freuen, wobei die Reise dieses Jahr noch nicht zu Ende ist. Auch hier, ich glaube, es geht gegen Gurney. Gurney ist ja auch so eine Zaubertüte, wo du nie weißt, was du kriegst. Da ist ein Steve Beaton, wenn er so routiniert spielt wie heute, auch nicht chancenlos, ne?
Also es ist definitiv noch nicht die Zeit für den Turnier oder auch für den Karriererückblick von Steve Beaton oder über Steve Beaton. Das werden wir zu gegebener Zeit dann hier im Podcast natürlich noch näher beleuchten. Am Samstagnachmittag wird er spielen gegen den Nordiren, gegen Daryl Gurney. Wir sprechen jetzt über den ersten Auftritt von Dragutin Horvat seit 7 Jahren im Ellipelli. Es war kein guter. Er war sehr enttäuscht nach einem 0:3 gegen Mike de Decker. Sicherlich keine Überraschung oder alles andere als eine Überraschung, dass sich hier der aufstrebende junge Belgier durchsetzt. Aber ja, Dragutin, er hätte sich auch schon sehr weit strecken müssen, aber hat eben sein Niveau von der Super League wirklich zu keinem Zeitpunkt erreichen können. Wie fällt deine Analyse zum Auftritt von Horvat aus?
Ja, ich denke, du hast die entscheidenden Dinge gesagt. Das ist sehr schade. Ich finde, er hat in einigen Interviews vor der WM auch nicht überheblich gesagt, dass Mike de Decker jetzt nicht das Schlimmste los ist. Ich meine, das ist so ein Spieler, ne, am Rand der Top 32. Trotzdem, ja, die ganz positiven Ausreißer finde ich bei de Decker über die Jahre nicht. Also es ist jetzt nicht einer, der hier und da immer mal wieder ein Finale spielt, aber der über die Saison schon konstantes Level hat. Da ist Dragutin etwas niedriger anzusiedeln, hat aber ja doch auch mit seinem Sieg auf der Challenge Tour und immerhin bei einer nicht ganz schwach besetzten Super League gezeigt, was er kann. Und ich glaube, genau, man hat in den Interviews danach auch gesehen, wie enttäuscht er war. Er hat sich da viel mehr vorgenommen und ich meine, eklatant war wirklich die Schwäche in eigenen Legs oder bei eigenem Aufschlag. Da hat er nur einen durchgebracht kurz vor Ende des Spiels und das war jetzt einfach zu wenig, auch wenn wir von anderen Spielern schwächere Auftritte bei dieser WM gesehen haben. Aber ich denke, Mike De Decker hätte auch vielleicht nochmal einen draufpacken können, wenn er gemusst hätte. Ne? Das war einfach leider wenig und er war sehr, sehr, sehr enttäuscht. Bleibt zu hoffen, dass es für ihn vielleicht dann auf anderem Wege doch nochmal klappt.
Wir hören mal in einen O-Ton rein von Dragutin bei den Kollegen von Sport 1.
Ich war ruhig, konzentriert. Normal habe ich immer eine eiskalte Hand. Heute war sie warm. Ich habe Ganze genossen. Meine Leute, die mit mir da sind, die waren alle zufrieden mit mir. Wir waren alle glücklich. Und dann spielst du so ein Mist. Mann, Mann, Mann.
Klare Worte von Dragutin Horvat. Ich denke, was er mit ein bisschen Abstand aber natürlich auch nochmal sich wird sagen können, ist genau das, worauf du gerade auch hinaus wolltest. Ich hatte nicht das Gefühl, dass selbst eine Super League-Leistung von Horvat hier gereicht hätte, weil dafür war De Decker zu stabil. Er hat von Anfang an wirklich wenig schwere Fehler gemacht und da war es bei Horvat eben schon relativ schnell klar, dass es kein perfekter Tag ist. Das war im vierten Leck des ersten Satzes bereits der Fall, als er 6 Darts auf Doppel verpasst. Da muss er diesen ersten Satz in den Decider bekommen, gelingt ihm nicht. Und da war dann schon irgendwie relativ klar, dass es ein langer und ein harter Abend werden würde für Dragutin. Er konnte am Ende dem ganzen Abend dann aber doch auch noch was Positives abgewinnen. Und da hören wir auch nochmal rein und dann machen wir nochmal ein kleines Fazit rund, denke ich.
Im Prinzip ist das ganze Puzzle für mich. Ich meine, ich bin ein Hobbyspieler und ich dürfte das zweite Mal in Ellipelli mitspielen. Das ist sehr positiv. Das sind alles Profi. Michael Decker ist die Nummer 34 der Welt. Er weiß schon, wie es funktioniert, genau wie viele andere auch. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe und ich werde es wahrscheinlich vielleicht doch nie wieder schaffen, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich werde nochmal versuchen, mein Bestes zu geben und ja, mal gucken, was noch rauskommt.
Ja, Jan, das ist natürlich Spekulation, aber ich würde schon sagen, mit 45 im Darts, das ist dann immer noch nicht das allerschlechteste Alter, um es noch einmal zu schaffen mit so einer Grundqualität, die natürlich hoch ist bei ihm. Aber ich denke, er zielt auch so ein bisschen darauf ab, wird natürlich nicht leichter, um so zu formulieren. Das ist ja für uns Berichterstatter gut, das heißt nämlich, es gibt immer mehr starke deutsche Dartspieler.
Genau, ich glaube, da sprichst du was Wahres an, wenn man jetzt überlegt, Dragutins Weg als eben Amateur oder vollarbeitender Mensch ist wahrscheinlich weiter die Super League. Super League wird möglicherweise jetzt auch mit dem Next-Gen-Modell ja nicht einfacher. Da kommen ja wirklich viele starke junge Spieler nach, die auch wahrscheinlich mehr Zeit ins Spielen oder Training möglicherweise investieren können als er. Trotzdem, ich weiß nicht, er hat 4 Super oder 5 Super League-Finals gespielt. Da liefert er immer wieder ab. Und warum soll ihm das nicht nochmal gewinnen? Und wir sprachen vorhin über Steve Beaton, der geht auf die 60 zu. Also auf deutscher Ebene kann Dragutin das wahrscheinlich schon nochmal reißen. Und ich finde, der dritte Satz, da hat er, glaube ich, am Anfang mit einem High-Finish 117 gebreakt, hat dann nachher nochmal zum 2-2 ausgeglichen und dann knapp verloren. Da hat er nochmal gezeigt, was eigentlich gehen könnte. Aber eben, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, im ersten Satz, ne, 1 von 7 Doppeln, ja, da hat das Händchen doch gezittert und eben Mike Decker hätte mehr gekonnt. Also bleibt ihm zu hoffen, dass da vielleicht doch mehr geht und dass oder in der Zukunft das nochmal klappt und das jetzt aus der Enttäuschung raus war. Aber es wird nicht einfacher.
Ich habe jetzt unmittelbar vor der Aufnahme auch noch eine Nachricht von Kevin Schmidt bekommen, der während der WM unseren Checkout-Instagram-Kanal betreut, also alle mal da reinfolgen. Der ist ja mit Dragutin vor Ort als einer seiner Begleiter und er hat mir Folgendes geschrieben, finde ich auch nochmal ganz treffend, so als Fazit und als Bericht von vor Ort. Also Dragutin habe sich wohl gut gefühlt, hatte ein gutes Practice, war überhaupt nicht nervös, holt dann das Break sogar im ersten Leg, das vergisst man fast, ne? Kann aber daraus kein Momentum generieren und die starken Finishes von De Decker, so rund um den 100er-Bereich. Da kam immer mal wieder was, auch mit dem letzten Dart. Die haben das Übrige getan. Das Scoring war auch nicht da bei Herkules. Der Knackpunkt aber war, und da würde mich nochmal deine Meinung interessieren, wie du es betrachtet hast, er ist überhaupt nicht in den Tunnel gekommen. Und tatsächlich, wenn man mal seine Mimik etc. betrachtet, und das vergleicht mit dem Super League-Finale. Das sind zwei unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Spieler gewesen.
Man hat es ja vielleicht auch bei seinem Walk-on gemerkt, als er vergessen hat, die Offiziellen zu begrüßen, dass da irgendwie der Tunnel oder vielleicht durch Aufregung doch nicht so da war. Und genau, ich will nicht auf das erste Set nochmal eingehen, weil du da natürlich was Wahres sagst. Breakt De Decker gleich, aber De Decker kontert das gleich mit einem High-Finish zum 1:1 und da ging es dann schon in die andere Richtung. Ich glaube, De Decker legt dann nochmal fast einen High-Finish hinterher. Und ja, da war immer so eine Unruhe, er wirkte unruhig und der Tunnel hat gefehlt.
Der Tunnel hat nicht gefehlt, der war da bei zweiten Deutschen. Ricardo Pietrzko feiert sein Debüt und es war ein tolles Debüt gegen Mikuru Suzuki. 3:0 in den Sätzen, 9:1 in den Legs. Kurzes Fazit auch da zum Reinkommen. Perfektes Debütspiel, würde ich sagen. Also fürs erste Mal Eli Pelli natürlich alles rund gelaufen. Das Publikum alles andere als gegen ihn. Überhaupt kein Faktor gewesen, wie mal befürchtet worden ist, natürlich im Vorfeld, ob der Vorgeschichte. Es gab nur ein ganz paar Buhrufe beim Walk-On, habe ich notiert. Ansonsten im Prinzip ja viel mehr Deutsche natürlich im Publikum als beim Grand Slam. Und Ricardo spielt es dann auch qualitativ deutlich besser als seine Gegnerin.
Ja, absolut. Ich denke auch, dieses Publikumsding ist so ein bisschen arg hochgejagt worden. Also ich habe es heute auch nochmal in verschiedenen Interviews gehört. Es ist dann doch nur in Anführungsstrichen die Nummer 39, glaube ich, im Ranking, oder jetzt ist er, glaube ich, nochmal ein bisschen gestiegen im Live-Ranking. Das ist jetzt für den normalen englischen Zuschauer auch nicht so relevant, dass man sagt, man muss jetzt hier Ricardo ausbuhen. Und er hat das gut gemacht. Und ich hatte nach den verschiedenen Interviews auch bei euch so ein bisschen befürchtet, dass er hier mit so einer etwas trotzigen Note vielleicht auf die Bühne kommen könnte. Aber das war gar nicht der Fall. Er war konzentriert, er war da, er hat das Ausbullen gewonnen, glaube ich, auch wichtig. Er startet mit einem High-Finish rein, er breakt hinterher, der erste Satz 3:0. Und er checkt, wie er immer checkt. Genau, also er ist optimal in dieses Turnier gestartet. Sicher auch eine dankbare Gegnerin in diesem Fall, die auch irgendwie nicht versucht hat, das Publikum jetzt noch unfair auf ihre Seite zu ziehen. Aber da war der Unterschied zwischen beiden auch zu groß. Das hätte Ricardo in jedem Fall nach Hause geschaukelt. Und ja, ich fand das sehr überzeugend. Und man kann sagen, er ist nicht so gefordert worden. Aber trotzdem hat er immer wieder doch gute Dinge abgeliefert und auch im dritten Satz nochmal einen High-Finish und souverän, hat überhaupt nichts anbrennen lassen. Top-Debüt im Eli Pelli.
Ich fand sogar den ersten Satz noch am gefährlichsten für ihn, weil Mikuru Suzuki da zumindest scoring-technisch nicht ganz weit weg war häufig. Also Ricardo hat da sehr viele Finishes in diesem Zwei-Dart-Bereich weggenommen. 70, 80, 90, 100. So in diesem Bereich war er richtig stark und Suzuki war scoring-technisch da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, hat dann die Möglichkeit aber gar nicht bekommen, weil Ricardo eben immer einen Schritt schneller im Doppel war. Der zweite Satz dann ganz souverän. Suzuki wurde immer schwächer, holt sich ausgerechnet in diesem Satz, wo sie, glaube ich, am Ende unter 80 Punkte steht im Average, holt sich da ihr einziges Leg, aber hinten raus dann nochmal ein ganz klarer und lockerer 3:0 Satz im dritten. Ricardo Pietrzko wird am Samstagnachmittag gegen Callan Ritz dann um den Einzug in die dritte WM-Runde spielen. Und da wird er jetzt auch zumindest nicht als großer Außenseiter reingehen, wäre meine These.
Definitiv. Ich glaube, nach dem, was bei Callan Ritz dieses Jahr alles gewesen ist, muss man eigentlich Ricardo hier als Favoriten sehen. Klar, ein Callan Ritz in Bestform ist immer ein Gegner, den du fürchten musst, aber das haben wir doch in letzter Zeit relativ selten gesehen und da ist Ricardo sicher über die letzten Monate insgesamt von der Performance her der bessere Spieler.
Für mich ist er auch vorne, also ich glaube nicht, dass der gesetzte Spieler sich in dieser Partie durchsetzen wird, sondern es wird ein Sieg für Ricardo Pietrzko. Aber darüber sprechen wir dann in einer der nächsten Folgen, wenn es soweit ist, natürlich nochmal on Detail. Eine Frage noch, die uns auch ein paar Leute gestellt haben via Instagram in unseren Nachrichten. Warum hat denn Ricardo Pietrzko nicht diese Paddy Power Werbung auf seinem Trikot gehabt, obwohl er ja über 25 ist? Das ist ja die Altersgrenze offenbar, wo die jungen Spieler dann oder die jüngeren Spieler dann eben statt der Paddy Power Werbung für die Prostatakrebs-Stiftung werben auf ihrem Trikot der Stiftung von Martin Adams. Wir kennen die Geschichte. Ricardo allerdings hatte auch die Prostatakrebs-Stiftung auf seinem Trikot und die Erklärung liefert sein Manager Micha Wattenberg. Wir hören mal rein.
Also Kevin, es ist so, dass Ricardo den Hauptsponsor Paddy Power nicht bei sich auf dem Trikot hat, weil sich der Hauptsponsor Paddy Power als Wettanbieter natürlich an volljährige Menschen richtet und das ganze Pikachu-Pokémon-Franchise, was Ricardo fährt, so quasi in den Augen der PDC sich natürlich an ein jüngeres Publikum und auch teilweise explizit an Minderjährige richtet und diese anspricht. Und demnach wurden wir und wurde Ricardo auch im Vorfeld, ja, weitläufig vorher darüber in Kenntnis gesetzt, dass er bei der WM dann nicht den Hauptsponsor Paddy Power tragen wird, sondern irgendwas anderes anstelle. Ich wusste jetzt bislang auch noch nicht, was es ist, aber es ist diese Prostate Cancer Aktion, die Charity Aktion, die damit unterstützt wird. Natürlich gibt es da jetzt auch die ein oder andere Frage, dass das nicht unbedingt so super Sinn macht. Ich sag mal, beim Grand Slam hatte er genau das gleiche Trikot an und wenn da jetzt Mr. Vegas drauf ist, anstatt Paddy Power, ja, dann lässt sich auch über die Sinnigkeit streiten, ob das jetzt unbedingt so ein ganz anderes Publikum anspricht, weil ich kenne jetzt auch nicht unbedingt so viele Minderjährige, die Online-Slots spielen. Nein, aber deswegen, das ist einfach bei der WM nochmal eine andere Reichweite und genau, deswegen die Entscheidung der PDC. Ich hoffe, das hilft.
Das also nochmal der ganz spezielle Deep Dive in diese Thematik. Ich würde sagen, damit machen wir den Deckel drauf auf die Partie von Ricardo Pietrzko und sprechen jetzt über den Abschluss des Abends. Es war ein ebenso deutlicher 3:0 Erfolg von der Nummer 2 der Welt von Michael van Gerwen gegen den Iren Keen Barry. Ich habe dir direkt nach dem Spiel oder schon nach dem zweiten Satz, meine ich, geschrieben. Eigentlich hätte Keen Barry in diesem Moment, wo wir alle in der Werbung saßen, bei 2:2 im zweiten Leck gerade zum 2:0 in den Sätzen für sich anwerfen müssen. Denn im ersten Satz hat er zweimal wirklich große Chancen verpasst, ein Leck zu holen. Den kann er eigentlich mit 3:1 ziehen, den Durchgang. Und im zweiten Satz, dann im zweiten Leck, ist es Michael van Gerwen, der die 167 Punkte rausnimmt. Aber abseits einer solchen besonderen Aktion war es einfach Keen Barry, der auf die Doppel unterirdisch agiert hat.
Ja, ich glaube, er war am Ende irgendwo bei 10-12%, hat sogar häufiger als MVG auf die Doppel geworfen und hatte ja eigentlich so ein ganz gutes Scoring. Und ja, da muss er sich wirklich fragen, ob er da nicht hätte mehr rausholen können. Ich meine, man kennt diese Spiele über die letzten 2-3 Jahre, in denen MVG, wenn der Gegner dagegen drückt, dann auch mal hier und da doppelt liegen lässt. Ich meine, genau, Keen Barry spielt nach einem 96er Average. Damit würde ich auch sagen, muss mehr drin sein. Und das kann doch nicht das sein, mit dem sich Keen Barry hier zufrieden gibt. Also mir hat auch da die Körpersprache nicht ganz gefallen. Ich finde, da muss er sich irgendwie mehr pushen und mehr reinholen. Er hat das so ein bisschen hingenommen, ne? Und ja, er war, wie du sagtest, ich glaube, im zweiten Satz war er eigentlich 10 Punkte, glaube ich, fast im Average besser als MVG, aber verliert das Set mit 3:1. Und das war der Punkt, an dem du dich gemeldet hast. Also da muss er sich ärgern. Hätte mich mal interessiert, danach ein Interview mit ihm zu hören.
Michael van Gerwen hat diese Auftaktpartie ähnlich bestritten wie Luke Humphreys gegen Lee Evans, würde ich sagen. Also auch da war für den krassen Außenseiter viel mehr drin. Der Außenseiter hat aber auch nicht so richtig dran geglaubt. Das war hier offenbar auch der Fall. Und Keen Barry einmal mehr. Wirklich eine Enttäuschung. Gerade auch, wenn man sieht, was da eigentlich drin sein müsste. Also vom Scoring her, war er besser als Michael van Gerwen oder hat ihn mindestens ausgeglichen, nur was das Scoring betrifft. Aber die Doppel sind eine Katastrophe. Und Keen Barry dann einmal mehr der dankbare Auftaktgegner tatsächlich für einen gesetzten Spieler. In diesem Fall hat Michael van Gerwen ja das Ganze fast angekündigt, als er meinte, ja, also so richtig Sorgen macht er sich nicht vor diesem Gegner, weil Keen Barry immer, wenn es auf eine große Bühne geht, versagt.
Absolut. Und da musst du eigentlich als junger Kerl mit einem guten Spiel auch mal dagegenhalten. Und ja, so vielleicht wie Leon gestern gegen Van Veen, ne? Der Vergleich hin vielleicht ein bisschen, aber auch da hat Van Veen ja vorher den Mund sehr voll genommen und gesagt, eigentlich nur von der nächsten Runde gegen Gaga gesprochen. Und wenn mein Gegner so tönen würde, dann ja, würde ich mir von einem Spieler mit dem Talent eines Keen Barry irgendwie mehr erwarten. Scheint bei ihm so ein bisschen so eine Geschichte mit dem Alley-Pally zu sein, vielleicht wie bei Mensur, so ganz passt es noch nicht, aber er ist, glaube ich, 21 oder 22 Jahre jung. Er wird noch ein paar Mal wiederkommen und ich denke, dass vor der Begegnung MVG gar nicht so froh war über diesen ersten Gegner, aber ja, war überhaupt keine Gefahr und ein 3-0 hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet.
Ja, wobei ich als Keen Barry Chefkritiker nach der letzten Runde habe es eigentlich kommen sehen. Also sehe mich darin auch bestätigt. Für Michael van Gerven bedeutet das, er kann hier auf einen stabilen Auftritt aufbauen. Er hat die 64% Doppelquote, die dürfen wir auch nicht gering schätzen, ne? Die gibt ihm erstmal ein gutes Gefühl. Und trotzdem darf er eigentlich hier nicht mit 9-2 in den Lecks, in keiner Welt darf er hier mit 9-2 und 3-0 rausgehen aus dieser Partie. Aber ihm wird es egal sein, er wird nach Weihnachten zurückkehren nach London und wird spielen gegen Kim Halbrechts, Richard Veenstra oder Ben Robb. Das jetzt noch sehr viel Spekulation, das lassen wir und sprechen jetzt über den heutigen 6. Turniertag, die Vorschau. Ich liefere erstmal die 3 Erstrundenpartien des Nachmittages. Wir haben Radek Saganski, der Pole, gegen Marco Kantele. Tourkantenkonkurrent von Flo ist Radek Saganski, genau wie Steve Lennon. Der wird im 2. Spiel des Nachmittags gegen Owen Bates spielen, junger Debütant aus England. Und dann haben wir einen weiteren Iren mit William O'Connor gegen den indischen Qualifikanten Bhav Patel. Wo siehst du hier das größte Überraschungspotenzial bei einer der 3 Begegnungen?
Das ist die Frage, was man hier als Überraschung definiert. Ne? Lass es mich mal so sagen. Ich würde sagen, mit dem, was wir zuletzt gesehen haben, wäre Saganski für mich Favorit gegen Kantele. Auch da Kantele im Alley-Pally hat mich noch nie wirklich überzeugt. Bei Lennon gegen Bates würde ich natürlich Flo Hempel wünschen, dass hier Bates durchgeht. Ich tue mich schwer, das wirklich einzuschätzen. Bei Steve Lennon kriegst du mal dies, mal das. Normalerweise müsste er hier favorisiert sein. Und bei Willie O'Connor würde ich sagen, auch ja, mit der Erfahrung des letzten Jahres, ich glaube, da geht er durch in so einem Erstrundenmatch. Er sollte hier klarer Favorit sein, wobei uns eben einige Asiaten ja schon ganz positiv überrascht haben. Ob Patel das bringen kann, wie die jungen Kollegen gestern und heute, müssen wir morgen sehen.
Also O'Connor sehe ich dann doch ganz klar vorne. Saganski, da bin ich mir auch recht sicher, dass er durchkommen wird und bei Lennon so gar nicht. Also da teile ich deine Einschätzung. Owen Bates würde ich vielleicht sogar knapp vorne sehen und das würde Florian Hempel sehr, sehr freuen. Dann würde das weiter zusätzlichen Druck nehmen. Er hat sich ja auch schon gefreut, zum Beispiel über den Sieg von Thibaut Tricol über Mario van den Buchrade. Vorgestern war es ja. Sprechen wir über das Zweitrundenspiel am Nachmittag. Ross Smith gegen Nils Sonnefeld. Sonnefeld mit seinem ersten Sieg im Alley-Pally, aber ganz schwach unterwegs gewesen, gewinnt mit einem 79er, wird sicherlich nicht nochmal so schlecht spielen, aber Ross Smith ist einfach zu gut. Der wird ihn auch über ein paar 180er schnell in die Schranken weisen, wäre so meine Theorie.
Dieses Spiel darf Ross Smith nicht verlieren. Nils Sonnefeld soll sich da über die, ich glaube, 7.500 Euro für das gewonnene Spiel freuen und dann im nächsten Jahr wiederkommen. Das muss Ross Smith ziehen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das Spiel anders ausgeht.
Wir ziehen dann jetzt zum Abschluss der Folge nochmal in die Abendsession weiter. Da haben wir, wie ich finde, einen ganz, ganz interessanten Auftakt zwischen Ryan Joyce, zuletzt im Halbfinale der Players Championship Finals. Er wird spielen gegen den amerikanischen Debütanten Alex Spellman. Aber da bin ich sehr sicher, dass der was zeigen wird, dass der jetzt auch nicht so einen leblos, farblosen Auftritt oder so hinlegt, sondern sich eher im Bereich der asiatischen Young Guns bewegt. Also vielleicht ist da eine Überraschung möglich, aber Joyce natürlich auch gut in Shape. Richard Veenstra wird spielen gegen Ben Robb. Für Veenstra das erste Mal. Ben Robb bislang immer ja, recht hoch gehandelt gewesen im Vergleich zu anderen internationalen Qualifikanten, hat aber selten überzeugen können. Sehe ich Veenstra dann auch mehr oder weniger klar vorne. Und dann haben wir Christian Kist gegen Luke the Nuke Littler. Und hier wird Luke Littler natürlich der Favorit sein nach den letzten Leistungen. Bei Kist hängt einfach alles von der Tagesform ab. Wie steht es um seine Gicht? Weil wenn er da ähnliche Probleme hat, dann wird es ein 0-3 und könnte sogar in einem Whitewash enden. Und ansonsten haben wir hier aber mal eine richtig coole Partie.
Gehe ich mit. Kist ist zu allerhand fähig. Ob es dann immer nur die Gicht ist, die ihn da einschränkt, sei mal dahingestellt. Luke Littler natürlich, was der die letzten Wochen gewonnen hat, wie der performt die letzten Monate, sensationell. Und es wäre natürlich eine tolle Story, wenn der da weiter durchgeht, in der nächsten Runde dann auf Andrew Gilding trifft. Das wäre ja auch ein Spiel, wie man sich schöner nicht malen kann. Aber Kist ist für den jungen Luke Littler nicht der einfachste Gegner. Also da hängt wirklich, wie du sagst, viel von der Tagesform ab. Und bei den ersten beiden Spielen, ich würde Joyce mit der Form, ich bin kein großer Fan von Ryan Joyce, aber die letzten Wochen und Monate finde ich ihn doch wirklich wieder recht gut. Den würde ich leicht vorne sehen. Venstra, Rob, ja, Rob zeigt mir, wird immer hoch gehandelt, wie du sagst, bringt dann ein bisschen wenig. Aber das, finde ich, ist offen, das kann in die eine oder andere Richtung kippen.
Und offen und in die eine oder andere Richtung kippen kann auch die letzte Partie des Abends. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich einfach unfassbar gespannt bin. Wir haben Peter Wright als Nummer 4 der Welt. Er verteidigt die 500.000 Pfund von vor 2 Jahren. Er wird spielen gegen Jim Williams. Boah, das ist fast untippbar. Also ich habe ja fast schon provokant jetzt über Wochen gesagt, Peter Wright wird entweder in diesem Spiel ausscheiden oder ganz, ganz weit gehen und womöglich sogar noch ein drittes Mal Weltmeister werden. Gegen Jim Williams, wenn ich jetzt Geld gesetzt hätte, was ich nie mache und wozu ich auch keinem rate, dann wäre ich jetzt schon sehr, sehr hibbelig, weil Jim Williams ist einfach ein Spieler, der Peter Wright hier rausnehmen kann.
Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ne? Wir kennen die Geschichte, ein Peter Wright, der in der ersten Runde knapp scheitert, ein Matchstart gegen sich hat, nachher Weltmeister wird. Wir haben aber auch viele, ja doch schlechte Leistungen von Snakebite dieses Jahr gesehen und das kann so oder so gehen. Er hat ja die Players Championship Finals verpasst, also auch lange jetzt nicht mehr auf Wettkampfniveau trainiert. Die erste Frage wird sein, welchen Dart hat er da? Wann wechselt er ihn? Und kann Jim Williams da irgendwie Profit rausschlagen? Aber ja, ziemlich offen und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich beim Kick-Tipp-Spiel von Checkout auf Jim Williams gesetzt habe.
Ja, also ich bin dann knapp auf Peter Wright gegangen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist hier ein klares 3-0. Also wenn Peter Wright wirklich einen guten Touch hat und so Mitte 90 spielt, ich glaube trotzdem, dass Jim Williams auch unter diesen Umständen eben ein sehr undankbarer Gegner wäre. Ich sehe hier fast sicher zumindest 5 Sätze. Also die erwarte ich schon fast und erwarte eben dann auch einen deutlich längeren Abend als dieser 5. Ich würde sagen, Jan, wir haben die großen und kleinen Themen besprochen. Wir haben jetzt auch mal unsere Predictions losgelassen für den heutigen 6. Tag. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja, total. Also bin da auch gerne wieder mit dabei, wenn mal jemand ausfällt. Ja, war ein toller Tag, um mal mit dir das Ganze zu besprechen. Also wirklich gerade der Nachmittag, wie wir vorhin gesagt haben, tolle Sache. Und dann mit Pikachu, ein zweiter Deutscher, der weiterkommt. Also besser kann doch so ein Darts-Tag gar nicht sein.
So sieht's aus und mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt. Das war Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 nach Tag Nummer 5 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 im Alexandra Palace. Morgen dann unsere Analyse zu Wright, zu Littler und allen anderen plus der Ausblick auf das Auftaktspiel von Gabriel Clemens am morgigen Donnerstagabend gegen Man Lok Leung. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.